Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Portal Mental. Und es geht diesmal, wie schon angespoilert, zumindest auf Instagram, um das Thema Neurodiversität bzw. neurodivergente Personen. Mir ist es immer daran gelegen, meine Gäste sehr wertschätzend zu begrüßen und auch ihnen gerecht zu werden. Und deswegen achte ich heute noch mehr darauf, dass ich das Gendern berücksichtige. Ich gebe mir immer Mühe, ihr habt das wahrscheinlich schon gemerkt, meistens spreche ich es aus und sage beispielsweise Ingenieurinnen und Ingenieure. Uns ist es wichtig, gerade eben bei diesem Thema eben darauf zu achten, dass wir da sehr gewissenhaft sind. Und jetzt lege ich direkt los mit Christina. Herzlich willkommen, dass du da bist. Schön, dich heute zu begrüßen. Und du hast ja sehr viel Ahnung, berufsbedingt glaube ich auch, zu Neurodiversität. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du uns einfach mal ganz kurz erklärst, in Relevanz für diese Podcast-Folge, wer du bist und was wir über dich erfahren dürfen heute.
Hallo Daniela. Ja, gern stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Christina. Ich bin 44 Jahre alt. Ich arbeite als Sozialpädagogin und bin in diesem Kontext auf das Thema Neurodivergenz gestoßen, weil mir im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit immer mehr Menschen begegnet sind, vor allem Frauen in der letzten Zeit, muss ich sagen, die eine Diagnose aus dem Rahmen der Neurodivergenz erhalten haben und oft auch erst kürzlich erhalten haben. Was es damit auf sich hat, darüber würde ich euch gerne heute was berichten. Und zu meiner Person kann ich noch sagen, dass ich selber auch in diesem Jahr eine ADHS-Diagnose erhalten habe. Und sicherlich für einige deiner Hörerinnen und Hörer auch interessant, ich bin Leistungssportlerin im Rahmen des Parasports, und zwar im Bereich Schwimmen.
Sehr schön. Vielen Dank für diese kurze, knackige Vorstellung. Jetzt habe ich schon zwei Begriffe benutzt, die ich zum Teil auch von dir gelernt habe. Also Neurodiversität war mir bewusst. Und dann kam in unserer Vorkommunikation das Wort neurodivergent. Und da habe ich selbst erstmal ein bisschen recherchieren müssen. Ich habe jetzt für mich schon gelernt, neurodivergent, eine Person ist neurodivergent, eine Gruppe kann neurodivers sein. Und jetzt würde ich gerne von dir erfahren, was ist es aus deiner Perspektive, die Neurodiversität?
Also die Neurodiversität ist ein, sage ich mal, feststehender Begriff, wissenschaftlich gesehen. Den hat die australische Soziologin Judy Singer in den 90er Jahren aufgebracht. Und das umfasst eben die Vielfalt der neurologischen und kognitiven Funktionsweisen, die ein Mensch haben kann. Und da gibt es einfach neurologische Unterschiede bei den Menschen, bei Frauen als bei Männern und auch bei diversen Personen, dass man Autismus haben kann, dass man ADHS haben kann, Legasthenie, als auch Dyskalkulie. Und das sind ganz natürliche Varianten in der Funktionsweise. Also das ist, ja, dass die Menschen unterschiedlich sind, dass es da eine Bandbreite gibt, und zwar von neurotypischen Menschen als auch dann eben neurodivergenten Menschen.
Wir hatten schon mal eine Folge, die hieß Herz, Hirn und Hormone. Vielleicht hattest du die sogar gehört. Und da hat die Neurobiologin davon gesprochen, dass man hat ja in der Natur die Biodiversität, also die Vielfalt der Lebewesen, Pflanzen im Ökosystem. Und die Neurodiversität ist quasi die Vielfalt der Gehirne und wie sie funktionieren. Und es gibt, das fand ich so ganz interessant, es gibt noch einen Begriff, der neurotypische Mensch. Das ist dann quasi das, wenn man nicht unter die von dir genannten Themen fällt oder sich vielleicht auch schwer tut, das andere zu verstehen. Trotzdem habe ich so einen Instinkt, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, dass ich denke, es gibt viel mehr Neurodiversität, als wir uns aktuell vorstellen können, weil es ist ja ein Spektrum. Und wir haben uns auch vorneweg abgestimmt, dass wir auf keinen Fall von einer Störung sprechen wollen. Also das spricht mir aus dem Herzen, weil wenn man so recherchiert, manche sprechen leider von Störung. Und das, finde ich, ist eine sehr neurotypische Ansicht. So alles, was anders ist als ich oder gefühlte Mehrheit, ist eine Störung, was ja Blödsinn ist. Denn dieses Neurodiverse ist vermutlich, also A, ist es schon immer da gewesen bei den Lebewesen und B, hat das ja auch unsere Überlebenschancen erhöht, dass wir unterschiedlich sind. Und deswegen denke ich, ist es auch normal, dass seit wir uns mit dem Thema mehr beschäftigen, dass auch die Diagnosen steigen, ist ja dein Thema. Ist es so,
dem kann ich absolut zustimmen. Yeah. Dem kann ich absolut zustimmen, weil es ist einfach so, dass in den letzten Jahren das Fachwissen zu diesem Thema immer größer geworden ist und gleichwohl auch in der Bevölkerung immer mehr Aufklärung stattfindet. Und es ist wirklich so, dass erst in den letzten, sage ich mal grob, 20 Jahren gibt es zunehmend mehr Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten, gerade auch für Erwachsene. Was den Themenbereich ADHS angeht, kann ich sagen, das galt eben sehr lange als Krankheit des Kindes- und Jugendalters. Und das heißt, man hat dann gar nicht auf die Erwachsenen geschaut, weil man sich gedacht hat, naja, das verwechselt sich schon irgendwie. Wenn man erwachsen wird, ist das dann vorbei. Und da hat man erst tatsächlich in den letzten Jahren erkannt, dass es nicht so ist und dass es auch noch weitere Kriterien zum Beispiel auch geben kann, wenn man Kinder diagnostiziert, die für ein ADHS sprechen können. Also man weiß einfach zum einen viel mehr auf der fachlichen Sicht. Und dann ist es auch so, wir haben ja heutzutage viele soziale Medien, da haben wir ja viele Möglichkeiten, wo wir auch Informationen bekommen können und auch Informationen teilen können. Und das hat eben auch den Zugang für viele Menschen erst ermöglicht gemacht, zu erkennen, aha, das wusste ich ja gar nicht, dass es zum Beispiel ADHS auch im Erwachsenenalter sein kann. Oder aha, man erhält zum Beispiel Informationen über Autismus. Und es ist dann einfach auch möglich für viel mehr Menschen heutzutage auch eine sogenannte Selbstevaluierung zu machen. Also es wird ja oftmals kritisiert, Social Media führe zu Selbstdiagnosen, was aber gar nicht ja möglich ist, weil diagnostizieren kann naja nur ein Arzt. Mhm. Aber was es möglich macht, ist eine Selbstevaluation. Das heißt, zu erkennen, hat das Thema vielleicht etwas mit mir zu tun? Möchte ich mich damit mehr beschäftigen, auseinandersetzen, vielleicht einmal mit dem Arzt drüber sprechen?
Sehr gut. Das ist eine Frage, die ich auf jeden Fall noch an dich habe. Da möchte ich auch noch gern näher drauf eingehen. Vorneweg würde ich gerne wissen, deine Diagnose ist ja noch recht frisch, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Und da ist derzeit auch, ja, meine Frage ist, was für dich eine Erleichterung?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da kann ich auch für viele Erwachsene sprechen, dass das eine Erleichterung ist, weil vieles dadurch erklärbar wird. Also viele Schwierigkeiten, die im Aufwachsen auftreten können, die allein schon in der Schule bestehen können, in der Berufsausbildung, als auch im privaten Zusammenhängen. Und dieses Verständnis auch rückblickend der eigenen Biografie und der Geschichte und das oftmalige Empfinden des Andersseins, was viele Menschen mit ADHS haben.
Könntest du auf die Symptome mal kurz eingehen? Für mich ist es wichtig, für die Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, dass sie noch mal ganz kurz verstehen, was sind so für ADHS, also Menschen, die für sich die Diagnose ADHS bekommen haben, wo sind vielleicht Schwierigkeiten für sie? Mhm. Und vielleicht aber auch entlastende Momente, denn daraus kann sich ja auch ganz Neues, Schönes ergeben.
Mhm. Also wenn ich jetzt erstmal auf die Probleme eingehen sollte, dass es Das kann eine Unruhe sein, die, man kennt es klassisch, die nach außen hingetragen wird, also körperlich sehr unruhig zu sein, die Aufmerksamkeit nicht halten zu können. Aber, das viele nicht wissen, es kann auch oftmals eine große innere Unruhe sein. Das heißt, ganz, ganz viele Gedanken, die mit 300 km/h über die innere Autobahn des Gehirns rennen, ne, die kaum zu bremsen sind, die vielfältig parallel stattfinden. Und sowohl, ich sagte es ja gerade, die Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt sein kann, als eben auch ein solcher Hyperfokus entstehen kann, dass man nichts anderes mehr darum herum mitbekommt. So, und da sind wir, denke ich, schon in dem Bereich, wo man sagen kann, zum einen kann das einen einschränken, wenn man wirklich nur auf eine Sache fokussiert ist und nichts anderes mehr mitbekommt, wenn man es vielleicht mitbekommen sollte, was sonst noch irgendwie geschieht. Aber es kann natürlich auch mir total nutzen. Ne? Also wenn ich wirklich für eine Sache mich sehr begeistere und leidenschaftlich dabei bin, und das ist auch etwas, was viele Menschen, die ADHS haben, vereint, dass ich dann in der Sache so aufgehe und dass ich da so mit 100% dabei bin und das auch wirklich dann durchziehe, ne, weil ich diesen Hyperfokus haben kann.
Mhm. Genau, und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, denn ich muss dazu sagen, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, ich habe etwas mehr mit Autismus Erfahrung, denn mit ADHS. Aber ich habe mich ja auch eingelesen aufgrund unseres Gesprächs und ich habe auch zweimal mit Personen mit ADHS gearbeitet und auch ein Buch, also mich da intensiver auch mit Büchern befasst. Und bei den beiden, die ADHS, es waren jeweils Männer, mit denen ich gearbeitet habe, junge Männer, da bei beiden habe ich festgestellt, wenn ich es geschafft habe, ihr Interesse zu wecken, dann waren die wahnsinnig stark in der Aufmerksamkeit, konnten sich das auch sehr gut merken. Hast du etwas Ähnliches bei dir beobachtet?
Das ist absolut zutreffend. Also das ist auch, würde ich sagen, für mich persönlich immer wieder eine Challenge, vor der ich im Leben halt stehe. Also wenn mich eine Sache nicht wirklich begeistert oder interessiert, dann kostet es mich wirklich sehr viel Kraft, wenn ich aber weiß, da muss ich jetzt irgendwie aufmerksam sein oder meine Aufmerksamkeit gezielt darauf richten und steuern. Das kann mir mitunter sehr, sehr schwer fallen. Und bei anderen Dingen, ne, wo ich wirklich mit Herz und Seele und Leidenschaft dabei bin, da ist das ein Selbstgänger, würde ich sagen.
Also ich hatte das, um es ein bisschen weniger abstrakt zu machen, ich hatte das bei einem Klient, der fürs zweite Staatsexamen lernt und beim ersten Mal hat es nicht so gut geklappt, deswegen ist er zu mir ins Coaching gekommen. Und da war es tatsächlich so, dass er mit manchen Fächern im Jurastudium sich unglaublich schwer tut, weil er da überhaupt keinen Bezug dazu hat. Und da hat er extreme Motivationsprobleme. Und als wir erarbeitet haben, er hat schon einen Job in Aussicht, also der Arbeitsvertrag steht schon, er muss nur noch das Staatsexamen, das zweite schaffen, dass diese Themen auch Teil seines Jobs werden können, auf den er richtig Lust hat, hat er diese Themen ganz anders angenommen. Weil er sich jetzt, wenn er die Fälle bearbeitet, immer in die Situation versetzt, dass er schon in seinem Beruf ist. Und weil er auf seinen Beruf Bock hat, kommt er plötzlich mit den Themen anders klar. Und ich denke, das ist so zum einen, dass wenn wir, also ich denke, in der Führung und auch beim Lernen sollten wir aufhören, jeden gleich behandeln. Das habe ich schon immer so gespürt und halte ich für essentiell. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass Personen, die diese Diagnose haben, auch vielleicht selbst für sich dazulernen können, wie kann ich, wenn es notwendig ist, das Interesse mehr an einer Sache finden oder wecken für mich. Also, dass man einen Zugang für sich findet, wenn es für mich notwendig ist. Also, wenn es nicht notwendig ist, dann kann man ja auch sagen, hey, ist doch auch schön, dass du nicht bei allem, dass du auch für dich einfach sehr klar spürst, woran du Interesse hast. Das kann ja auch was Positives sein.
Es finde ich da an der Stelle total wichtig und entlastend, wirklich auch zu wissen, dass die Aufmerksamkeit, die eigene Aufmerksamkeit da Schwierigkeiten unterliegt. Weil nur, wenn ich das für mich selbst weiß und anerkenne und irgendwo auch ein Stück weit akzeptiere, Nur dann bin ich ja auch in der Lage zu sagen, okay, es funktioniert nicht im direkten Weg für mich. Ich muss mir irgendwie so ein bisschen Tricks für mich selber überlegen, wie kriege ich das trotzdem hin, dass ich mein Ziel erreiche. Und das ist dir ja an der Stelle sehr gut mit deinem Klienten gelungen, ne? Nachdem wir den Fokus auf das, was danach kommt, gelegt habe und dadurch wiederum diese Motivation aufbauen konntet und die Energie, die es dazu brauchte.
Ich habe gelesen, die Diagnose macht vor allen Dingen Sinn, wenn man auch für sich, wenn man darunter leidet. Würdest du das so unterschreiben oder meinst du, die Diagnose macht generell Sinn, auch wenn man jetzt im Spektrum vielleicht so weit angepasst oder unauffällig ist, dass man denkt, ja, ich vermute, ich hab's, aber ich leide jetzt nicht wirklich?
Also ich denke, ein Leidensdruck kann da schon sehr ausschlaggebend sein, weil es braucht ja tatsächlich eine klassische Diagnose nach dem ICD, um eben auch Medikamente erhalten zu können oder auch mitunter eine Therapie erhalten zu können. Bei Menschen ist es ja auch schon ausreichend für sie, wenn sie sagen, ach, ich mache mal ein Coaching und da kann ich auch diese Information teilen, dass ich meine eben da zu dem Spektrum dazuzugehören, sodass man dahingehend ein bisschen sensibilisiert ist oder sich eben auch einer Selbsthilfegruppe anzuschließen und sich mit anderen Menschen auszutauschen, die sich auch auf dem Spektrum einordnen würden. Und das kann ja schon auch schon eine große Entlastung und auch wiederum eine Bereicherung darstellen. Aber die Diagnose als solches, würde ich sagen, ist eben vor allem hilfreich, wenn man sich von medizinischer, ärztlicher Seite, therapeutischer Seite dann auch Unterstützung wünscht. Was ich viel erlebe, auch in meiner Berufspraxis, ist eben gerade, dass viele spätdiagnostizierte Menschen und gerade auch viele Frauen sind darunter, weil die eben oft verkannt werden. Frauen sind in der Regel oder Menschen, die sich, sage ich mal, als weiblich selber lesen würden oder auch so sozialisiert würden, auf soziale Anpassung sehr viel erzogen, auf dieses Bravsein und sich unterordnen, während eben männlich gelesenen Personen viel mehr zugestanden wird, sich auszuagieren, zu zappeln oder auch wild zu sein. Und dadurch sozusagen wird es gar nicht erkannt und es entwickeln sich oft Komorbiditäten. Also das kann eben in eine psychische Erkrankung münden. Es können auch Suchterkrankungen entstehen. Viele Probleme in der Lebensbiografie, in der Ausbildung, in der Berufswelt, die erst unter der Überschrift Neurodivergenz richtig Sinn ergeben. Also wo Menschen sich nach Jahrzehnten selbst erkennen und zum ersten Mal richtig verstehen können. Die Funktionsweise, die eigene Funktionsweise kennenlernen und erst dann auch wirklich die geeignete Hilfe erreichen. Also dass dann wirklich eine Erleichterung eintreten kann, ein Verstehen der eigenen Person, verstehen, warum man vielleicht oftmals im Leben so hohe Hürden hatte, an denen man gescheitert ist. Ja, und wo es irgendwo auch nach und nach möglich werden kann, sich selbst dafür zu vergeben, für viele Dinge, die man vielleicht nicht bewältigen konnte, die vielleicht schiefgelaufen sind im Leben. Und das ist natürlich etwas, was viele Menschen zu großen Schamgefühlen auch treibt, ne? Und auch vielen Selbstvorwürfen und auch viel von der Außenwelt gespiegelt zu bekommen, ja, nicht richtig zu sein, irgendwie auch beschämt zu werden, bestraft zu werden, wenn man es nicht schafft, sich an Regeln oder so zu halten. Und das kann dann mit Zeit, das ist natürlich ein Prozess, aber das kann dann mit der Zeit nach und nach aufbrechen, ne? Durch diese Selbsterkenntnis zu erkennen, okay, ne, das, mein Gehirn funktioniert einfach anders, das ist okay. Es gibt viele tausende Menschen, bei denen das auch so ist. Und man hat mich einfach nicht in meiner Natur, wie ich nun mal bin, so erkannt und akzeptiert. Und deswegen sind viele Dinge, ja, nicht so günstig verlaufen im Leben.
Jetzt ist es ja so, dass ADHS beginnt bereits im Kindesalter. Du widersprichst mir, wenn ich irgendwas sage, wo du anderer Meinung bist. Aber ich habe das so zumindest verstanden, dass das auch wichtiger Punkt, dass wenn ich mich vielleicht gerade als zuhörende Person frage, könnte das bei mir der Fall sein oder nicht? Also jetzt nur bei sich festzustellen, ich habe aktuell so Angstzustände, depressive Phasen oder fühle mich in meiner Konzentration momentan nicht so gut aufgestellt, habe Aufmerksamkeitsstörungen, kann in Instagram oder TikTok-Reel nicht länger als 11 Sekunden gucken, dann heißt das noch nicht zwingend, dass ich ADHS habe, sondern wichtig ist, dass das im Prinzip eine Geschichte ist, über die du im Leben immer wieder gestolpert bist oder wo du gemerkt hast, da bin ich anders als andere Menschen. Mhm. Und ich glaube, jetzt komme ich auch langsam zu dem Punkt, den ich dir angedeutet habe, dass ich da gerne auch ein bisschen kritisch drauf schauen würde, mit kritischem Denken, weil dafür ist, glaube ich, dieser Podcast auch bekannt, dass wir es von beiden Seiten anschauen, dass grundsätzlich das Thema tendenziell gerade in so ein Trendthema reinrutscht, was per se nicht schlecht ist, wenn darauf aufmerksam gemacht wird und ich mich damit auseinandersetze und auch neurotypische Menschen sich gewahr werden. Nicht jeder denkt wie ich, nicht jeder funktioniert wie ich, aber vielleicht probiere ich mal einen anderen Weg mit der Person und kann vielleicht auch mehr Akzeptanz und Toleranz üben. Gleichzeitig habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn Menschen sich stark selbst diagnostizieren, ohne Diagnose und gleichzeitig auch so sehr ins Psychologisieren reinkommen. Ich beobachte das bei den Themen rund um Trauma mehr als bei ADHS, da bist du die Fachfrau. Aber witzigerweise, als ich gestern das Thema unserer Podcast-Folge angekündigt habe, habe ich einige dieser Reaktionen bekommen, dass die Leute viele waren sehr interessiert. Und einige waren schon genervt und haben gesagt, ich kann es schon bald nicht mehr hören. Hat denn eigentlich momentan jeder ADHS? Dazu eine Zahl. Ich habe nicht ganz eindeutige Befunde. Eine Metastudie spricht davon, dass 3-5% der Menschen ADHS haben. Andere Studien sagen 2-6%. Also da habe ich keine Eindeutigkeiten gefunden. Aber wenn man das mal umrechnet, dann sind das natürlich auch einige in unserem Umfeld. Also dann darf man auch nicht sagen, ach hoppla, jetzt bildet sich jeder ein, sondern man muss sagen, vielleicht ist das eben auch so, dass jeder von uns mehrere Leute kennt, die sich dazu zählen können. Und trotzdem ist mir nochmal wichtig, dass wir vielleicht auch kritisch drauf schauen, wo sollten wir eventuell eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen bei solchen Themen.
Also ich denke, wichtig ist immer zu berücksichtigen, in der heutigen Zeit spielt der Algorithmus eine große Rolle. Das heißt, je mehr ich mir ein Thema irgendwie ansehe, desto mehr bekomme ich dann von diesem Thema auf meinen sozialen Medien hineingespült. Das ist mir einmal wichtig. Und das andere ist, ja, ich finde, also mir persönlich ist die fachliche Korrektheit sehr wichtig. Und damit können natürlich auch viele Menschen nichts anfangen mit diesem Thema, wenn sie nicht aus privaten Gründen, weil sie vielleicht Menschen, die auch auf dem Spektrum sind, die Neurodivergenz in ihrem Umfeld haben, mit denen sie sich viel auseinandersetzen oder eben aus beruflichen Gründen intensiv mit psychologischen Themen beschäftigen, dann wissen sie eben relativ wenig darüber. Und wenn ich jetzt also jemanden meine Diagnose teile, der darüber, sage ich mal, recht wenig weiß und dann sozusagen den Anspruch habe, dass ich ja dann gewisse Rücksichtnahmen erhalte, das ist meistens nicht zielführend. Also ich denke eben, dass es für so ein gutes Miteinander in der Gesellschaft wichtiger ist, dass wir alle miteinander, ob wir nun neurodivergent sind oder nicht, sondern dass wir alle miteinander uns erlauben, über Schwierigkeiten, die wir haben, zu sprechen und eben auch über Möglichkeiten und Ideen, die helfen könnten. So. Und letztendlich geht es ja darum, dass alle in der Gesellschaft teilhaben können, idealerweise, und dass nach Möglichkeit eben die individuellen Bedürfnisse, die
Standard sind, dass die berücksichtigt werden und dass wir auch alle miteinander offen und tolerant und wertschätzend umgehen und Kompromisse finden können, sodass niemand außen vor bleibt, ausgeschlossen wird oder eben beschämt, gekränkt oder verletzt.
Ich bin komplett bei dir. Ich bin auch für diese Equity, also im Sinn von, dass wir es schaffen in unserer Gesellschaft mit diesen Diversitäten normaler umzugehen, dass das okay ist, dass wir verschieden sind und darin auch sehen, dass das wohl ein wichtiger Schritt in der Evolution des Menschen war, sonst hätten sich diese Diversitäten nicht durchgesetzt. Also das hat einen Grund mit Sicherheit auch, wenn es diese Vielfalt gibt, die wir gerade so entdecken. Gleichzeitig frage ich mich, ich finde Rücksicht und Aufklärung wichtig. Die Thematik, die ich manchmal sehe, wenn die Grenze überschritten wird zwischen berechtigtem Anspruch, die gleichen Chancen zu bekommen und gleichzeitig aber spüre ich beim Lesen manchmal, und das gilt überhaupt nicht für ADHS, sondern generell, was ich in sozialen Medien lese, wenn Menschen sich einer Gruppe zuordnen, dass sie überzogene Erwartungen an ihr Umfeld haben, dass das Umfeld Verantwortung übernehmen muss und soll. Mhm. Und ich glaube, wir tragen, also wichtig ist, dass wir selbst auch Verantwortung tragen für uns, so wie du es zum Beispiel gemacht hast, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, jetzt aufklären kannst und damit vermutlich auch für dich, ich hoffe es, gute Bedingungen schaffen kannst, wenn dein Umfeld dir die Chancen gibt. Aber nur, was ich manchmal lese, ist, dass es nur noch in gegenseitigen Ausgrenzungen stattfindet. Und da sehe ich eigentlich, das war ja nicht der Sinn, warum vielleicht in der Evolution wir uns so vielfältig entwickelt haben, sondern der Sinn war ja, dass wir durch diese Vielfalt mehr Entwicklung schaffen, als wenn wir alle gleich sind. Wenn wir uns aber gegenseitig ausgrenzen, dann funktioniert das nicht. Und ich glaube, das ist das, was gerade von vielen Menschen auch so ein bisschen befürchtet wird, dass Ausgrenzung stattfindet. Dieses Group-in-Group-out-Denken. Mhm. Und das mache ich immer fest an Sätzen wie, du musst, damit ich.
Ich habe dazu zwei Gedanken. Ja. Also viele, sage ich jetzt mal, Menschen, die eine Beeinträchtigung, also eine dauerhafte beeinträchtigende Behinderung haben, sind oftmals auch ja historisch gesehen über Jahrzehnte und lange Zeiten ausgegrenzt worden oder werden es noch bis heute. Und ich denke, das kann mitunter auch zu einem gewissen Lobbyismus führen. Also sich tatsächlich auch in einer Gruppierung zusammenfinden und sehr stark für die eigene Rechte einzustehen und für die Akzeptanz, was manchmal überbordend fast aggressiv wirken kann. Das ist so das eine. Und das andere ist, ich glaube, es geht auch viel darum, Dualitäten aufzulösen. Was ich damit meine, ist ich und die anderen oder die sind anders und ich bin okay. Sondern es geht für mich darum, angelehnt an die Transaktionsanalyse, ich bin okay, du bist okay. Und das heißt, wir schauen mit, wie können wir es gut miteinander haben, wie erreichen wir gemeinschaftlich unsere Ziele. Und da haben wir beide unsere individuellen Bedingungen. In manchen stimmen wir vielleicht überein, in manchen brauche ich vielleicht ein bisschen modifizierte Rahmenbedingungen. Dann hast du vielleicht bestimmte Standards, die für dich wichtig sind. Und da gehen wir in Verhandlung miteinander und schauen, dass wir es gut hinbekommen. Ja. Und das meine ich auch damit, dass ich denke, natürlich kann es für manchen, der sich dafür interessiert oder der gewisses Fachwissen oder Vorwissen hat, interessant sein zu wissen, welche Diagnose jemand hat, um darauf einzugehen. Aber wenn dem nicht der Fall ist, tun wir viel besser daran zu sagen, du pass auf, da ist etwas, was mir wichtig ist. Es wäre schön, wenn du darauf Rücksicht nehmen könntest, das. und das dann konkret zu beschreiben und sagen, das wäre total hilfreich für mich und ich fände es toll, wenn wir das möglich machen und zusammen hinkriegen.
Das finde ich super, gefällt mir richtig gut. Ich würde damit sogar noch ergänzen, das sollten wir eigentlich bei jeder Person erlauben, dass sie das für sich tun kann.
Ganz denn genau.
Ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten von uns komplett neurotypisch sind. Also ich habe bei mir einige Sachen gefunden, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht neurotypisch, aber ich würde mich jetzt auch, man hat ja Tendenzen, da muss man ein bisschen aufpassen, das heißt Barnum-Effekt, dass man Dinge, die ganz gut, einem ganz gut gefallen, dass man denkt, ja, das könnte ich auch sein. Ich habe zum Beispiel mal so bei ein paar Sachen gedacht, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, dann dachte ich, ach, vielleicht habe ich ja beim Autismus-Spektrum was. Aber da sprechen dann andere Dinge dagegen. Und deswegen glaube ich, wir können auch neurodivergent sein oder nicht ganz neurotypisch, ohne eben gleich einer solchen Gruppe zuzugehören oder dass es viel mehr Vielfalt da draußen gibt. Und deswegen
absolut.
Ist es so hilfreich, wenn wir uns trauen, manchmal mache ich das in Workshops, dass Kollegen, die schon lange miteinander arbeiten und Kolleginnen, dass sie sich gegenseitig so eine Beschreibung sozusagen, eine Beschreibung geben, die so eine Betriebsanleitung sein kann. Und das ist doch wunderbar, wenn man so ein bisschen weiß, wie gehe ich mit dir um, wenn du nicht gut drauf bist? Oder wie erhältst du am liebsten Feedback? Also, dass man so ein bisschen auch versteht, wie guckst du, wenn du nachdenklich bist? Also, da hat ja jeder seine eigene Arten. Da sind ganz tolle Betriebsanleitungen bei rausgekommen. Mhm. Und manche haben gesagt, ach Mensch, hätte ich das mal 3 Jahre früher gewusst. Ne? Ich bin jedes Mal ins Fettdäppchen rein. Und deswegen glaube ich, wenn wir da einen Zugang finden, dass wir gar nicht erwarten, dass jeder funktioniert wie wir selbst und dabei nicht jedes Mal von den Kopf gestoßen sind, wenn jemand eine andere Reaktion zeigt, sondern mal davon ausgehen, dass du es eben sein darf und da eher neugierig reagieren, dann ist wahrscheinlich schon viel geschafft.
Absolut, dem stimme ich total zu. Also mir geht es so, dass ich zum einen aufgrund meiner ADHS als auch meiner Körperbehinderung, ich kann nicht den ganzen Tag am Fleck sitzen. So, ich brauche immer Bewegung, einfach auch die Gelenke durchzubewegen. Und ich habe das zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz kundgetan, wenn wir eine längere Besprechung haben. Das wissen meine Kolleginnen und Kollegen, dass ich dann irgendwann einfach im Laufe des Meetings aufstehen werde und hinter meinem Stuhl stehe. Und ein bisschen meine Gelenke zum Beispiel bewege. Und ich bin aber dann immer noch 100% präsent. Aber ich brauche wiederum auch diese Bewegung, um diesen Fokus und diese Konzentration zu halten. Würde ich im Gegensatz an meinem Platz verbleiben und würde mich, sage ich jetzt mal, anpassen und mich nicht bewegen, weil ich denke, oh, das stört dann irgendwie, dann würde ich meine Konzentration und meinen Fokus.
Ja. Spannend. Ja, ich könnte da jetzt gerne noch länger drüber reden. Auch, dass die Dinge manchmal viel mehr zusammenhängen, als wir vermuten. Also beispielsweise, ich habe eine genetische Disposition, die dazu führt, dass ich mich viel bewegen muss. Und die hat sich in den Kriegen evolutionär durchgesetzt, weil wir schneller, also unsere Blutung hört schneller auf. Führt aber halt zu dem Nachteil, dass du schneller Thrombosen kriegen kannst. Und deswegen habe ich ein intuitives Bedürfnis. Und die Ärzte gehen davon aus, dass das häufiger zum Beispiel mit ADHS einhergeht. Also es gibt ja auch noch so Querkombinationen. Mhm. Und wir sollten aufhören, so in Schubladen zu denken und diese Offenheit haben, dass es einfach ganz wunderbar ist, wie Kopf und Körper zusammen funktionieren und es wahrscheinlich wenig Gleiches da draußen gibt und das eine Riesenchance sein kann für uns, wenn wir es nicht mehr als Bedrohung erleben.
Ja, wenn es einfach okay ist, wie es ist, ne?
Ja, genau, du hast es ja sehr, sehr, sehr schön schon zusammengefasst. Der vierte große Punkt, den ich habe, das ist ein kleiner Themenwechsel, aber den können wir nicht ausschließen, Christina, weil der gerade so aktuell in deinem Leben ist und ich glaube auch mit vielen positiven Glücksgefühlen in Verbindung steht. Schwimmsport.
Oh ja, genau.
Und du bist als Paraathletin erfolgreich im Schwimmsport unterwegs, hast mir sogar mehrmals zuletzt Nachrichten dazu geschrieben, hat mich sehr gefreut. Und leider hast du aber nicht nur gute Erfahrungen gemacht mit Trainerinnen und Trainern, sondern du hast auch gelernt, wie es ist, wenn man eben, weil man auch da eine Besonderheit mitbringt, nicht gleich integriert wird. Und meine Frage an dich, weil viele Menschen ja auch was mitnehmen wollen, ist, du hast ja jetzt eine Gruppe gefunden, in der du dich sehr wohl fühlst. Worauf könnten Führungskräfte, Coaches, ich schließe mich da gar nicht aus, Trainer, Trainerinnen, darauf achten, ein starkes Wir-Gefühl entstehen zu lassen aus deiner Perspektive?
Also ich glaube sogar, dass das ganz gut anschließt zu dem Themenkomplex, den wir bisher besprochen haben, weil auch da geht es darum, Menschen in ihrer Individualität zu sehen und anzuerkennen. Also nicht zu erwarten, setze eine gewisse Norm, ein Maß und das müssen alle erreichen und wer abweicht, ist hier ein Problem, sondern jeden Athleten oder auch jeden Mitarbeiter zu sehen mit dem, was er an Stärken und Fähigkeiten, Kompetenzen mitbringt, aber auch für Möglichkeiten. Ne? Und Möglichkeiten können da auch unterschiedlich sein. Und eben auch, welches Leistungslevel hat jemand? Auch das ist okay, wenn es da Unterschiede gibt. Und idealerweise, denke ich, sollte ein Trainer als auch ein Vorgesetzter eine gewisse Offenheit und Toleranz mitbringen und jeden seiner Mitarbeiter oder eben auch Athleten da abholen, wo er steht und ihn fördern. Ne? Mit einem Respekt begegnen, offen kommunizieren und auch offen zu sein für Feedback von den Athleten als auch den Mitarbeitenden, weil da wächst man miteinander. Ne? Also wenn ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaube, dass die mir auch ein Feedback geben, nicht nur für Dinge, die gut gelungen sind, sondern auch, dass ich etwas anmerken kann, was noch verbessert werden könnte, dann wächst man gemeinsam. Ne? Und so kann man, denke ich, auch eine vertrauensvolle Atmosphäre miteinander schaffen und dann auch gemeinsam an Zielen miteinander arbeiten. Und zwei Werte, die mir sehr wichtig sind, die oftmals gar nicht so oft erwähnt werden in dem Zusammenhang, ist auch eine gewisse Leichtigkeit und Humor. Gerade je höher die Anforderungen sind, vielleicht auch der Druck von außen ist, dass man immer wieder auch darauf achtet, so Momente der Leichtigkeit und des Humors zu schaffen. Denn wenn man miteinander lacht oder eine gute Zeit hat, sich auch mal zwischendrin ein bisschen amüsiert, das schweißt zusammen und das wird oftmals unterschätzt. Das halte ich für sehr wichtig.
Das finde ich schön. Ich habe vor vielen Jahren ein Interview mit einem Rollstuhlfechter machen dürfen. Der war damals 17 und das war ganz schön. Der berichtete mir, dass in Tauberbischofsheim, das ist ja so ein Stützpunkt für Fechten in Deutschland, die ganz, ganz lange schon die Rollstuhlfechter und die Fechterinnen und Fechter zusammen trainieren, ab und an, also pro Woche. Und zwar gehen dann die Fechter und Fechterinnen selbst in die Rollstühle und trainieren nur aus den Armen heraus zu fechten. Und das schult sie enorm und hat sie enorm weitergebracht, quasi so bewusst sich auch in eine neue Situation zu begeben. Und das fiel mir gerade ein, als du mir erzählt hast, dass man so voneinander lernen kann. Und vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, wo du es für dich auch beobachtet hast, dass wir euch ja auch gegenseitig, dass ihr auch, also ich selbst habe ja auch eine kleine Behinderung an der Hand, aber ich, das ist noch relativ unauffällig. Aber dass es wahrscheinlich trotzdem Sinn macht, auch in dieser Vielfalt zu trainieren.
Also beim Parasport ist es so, wir sind in unserer Trainingsgruppe auch sehr unterschiedlich. Ne? Nicht nur, dass wir unterschiedliche Charaktere sind, auch unterschiedliche Lebensalter, aber natürlich auch die Einschränkungen, die jeder mitbringt, unterschiedlich sind. Und diese Vielfalt stellt gleichzeitig eine große Offenheit gegenüber einander her. So. Und man stellt sich sehr aufeinander ein. Das heißt, welche Möglichkeiten hat jemand, aber auch, wo braucht jemand Unterstützung? Und da ist es so, da sind wir sehr stark füreinander da und unterstützen einander individuell, insbesondere in Situationen, wo es drauf ankommt. Das ist natürlich der Wettkampf. Da unterstützen wir uns darin, dass wir jeweils unsere Ziele erreichen.
Ja, was war eigentlich tatsächlich schon ein sehr gutes Schlusswort fast. Ich habe dabei so eine richtige, ja, in Resonanz so eine Sehnsucht entwickelt, weil ich denke, das ist schon das schönste Schlusswort, sich weniger gegenseitig voneinander bedroht zu fühlen, sondern eher zu unterstützen in der individuellen Einzigartigkeit, ja. Ja, so, da sind wir natürlich vielleicht weit weg von dem, was gerade in der Welt passiert, und trotzdem kann es
umso wichtiger ist es
Hoffnung machen. Christina, bitte hau noch raus. Was hast du gerade erreicht? Ich finde, das darf schon noch kurz gefeiert werden.
Okay. Ja, ich war gerade das erste Mal in meinem Leben bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Paraschwimmen. Ja, und hab da eine sehr gute Zeit gehabt, habe auch eine Bronzemedaille errungen, habe mich in meinem persönlichen Bereich verbessert. Und auch da möchte ich es einfach nochmal hervorheben, das Miteinander der Athleten untereinander. Also das wog für mich mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr, als die Medaille, die ich erringen konnte. Weil das ist einfach so ein schönes Gefühl zu wissen, man hat ein Team um sich und an seiner Seite. Und die sind nicht nur da, wenn es was zu feiern gibt, das ist natürlich auch sehr wichtig, sondern auch wenn es mal, weil es nicht so gut gelingt, gerade dann sind die für einen da und fangen einen auf. Und das ist so ein schönes Erlebnis, das wünsche ich wirklich allen Menschen, die uns da draußen jetzt zuhören, dass sie auch mal sowas erleben, weil das ist einfach unbezahlbar.
Wow, das ist so schön. Vielen Dank, dass du das ganz kurz mit uns geteilt hast. Ja, ich kann das nur unterschreiben, dass ich tatsächlich mit den neurodiversen Personen, mit denen ich gearbeitet habe, aber auch mit den Paraathletinnen und Athleten, mit denen ich gearbeitet habe, die hatten also oft viel mehr Mitgefühl, wie ich es empfunden habe, und Fairness im Miteinander. Und da können wir uns vielleicht alle, die sich so im Alltag eher als neurotypisch bezeichnen oder mit neurotypischen Tätigkeiten zu tun haben, vielleicht da auch mal mehr drauf einlassen und zu sagen, vielleicht haben gar nicht die, die Störung, sondern vielleicht haben wir sie manchmal, dass wir zu engstirnig sind und zu wenig Schwung. Vielen Dank, Christina, dass du uns heute hast diese Einblicke gegeben.
Sehr, sehr gerne. Thank you.